Was ihr hier in der Ferne hören könnt, ist die Hauptstadt Kolumbiens, Bogotá. Man hört den Verkehr, das Stadtrauschen in der Ferne und wenn ihr ganz genau hinhört, dann könnt ihr vielleicht auch das ein oder andere Froschquaken ausmachen, das man hier oben auf dem Monserrate-Berg hören kann, wenn sich der Abend langsam über die Stadt legt. Der Monserrate-Berg thront im Osten der Stadt mit 3152 Metern über dem Meeresspiegel, über dieser gigantischen Stadt.
Camilo, could you describe what do we see right now? What's the atmosphere like?
We are in the viewpoint, so we can see most of Bogota with clouds. In some parts it's rainy still, other parts it's just foggy. And here in the center is more clear, so we are seeing a lot of lights, like sparking candles, and that is so beautiful. Right now is a special moment to be in here. It's magical.
Und genau hier oben auf dem Monserrate stehe ich also mit Camilo und schaue auf das funkelnde Lichtermeer, das sich vor uns ausbreitet. Camilo begleitet mich auf dieser Reise und hält auch alles für YouTube auf Video fest. Denn er ist Filmemacher und Fotograf.
I'm Camilo Gordillo. Well, my full name is Julian Camilo Gordillo Larcón. I'm Colombian.
Haltet also unbedingt Ausschau auf dem YouTube-Kanal von Edelweiß. Fly Edelweiß heißt der. Da werden wir ungefähr ab Mai 2026 Videos zu dieser Reise veröffentlichen. Camilo wird mich aber hier nicht nur begleiten, er lässt mich auch tief eintauchen in das kolumbianische Leben. Denn er ist in Bogotá geboren. Vor etwa einem Jahr habe ich ihn in meiner Wahlheimat Portugal in Lissabon kennengelernt, wo wir uns in einem Hostel zufällig begegnet sind. Dieser Ort, der Monserrate-Berg, ist für viele Menschen, die in Bogotá leben oder auch auf Reisen sind, etwas ganz Besonderes. Und auch für uns beide hat gerade dieser Ort etwas Magisches.
We're in a very special place as well, which is some kind of important for me personally as well, because you showed me something like a year ago. Could you talk about that a bit?
Yeah, when I met you, you asked me, where are you from? And I said, like, I'm from Colombia. And I told about Bogota, that I born here. And I put it a song in the computer that we were there in the hostel. I put it a song. It's called Respira, Breathe, from Bomba Stereo.
Bei unserem Kennenlernen damals hat mir Camilo ein Video von einem Lied gezeigt, das genau hier aufgenommen wurde, also wirklich genau an dieser Stelle, wo wir gerade stehen.
And the letter of the song is Respira, breathe, only breathe, because the air here is special.
And I told you, oh my God, this is so beautiful. With all the trees around and there's so much nature and then you can see the city. And now we're here in this exact spot and it's a special moment. It's a special place for me personally.
Yeah, I remember that you were saying like, I want to go there. When we can go there? I don't know. Something is gonna happen.
Ja, vielleicht wird etwas passieren und eines Tages werden wir an diesem Ort stehen und Camilo wird mir seine Stadt zeigen.
Look at us. We are here seeing the center of Bogota and everything. And with the same fog in the video.
In dieser Folge möchte ich euch also mitnehmen auf den Monserrate-Berg, aber wir tauchen auch ein in diese riesige Stadt Bogota, die wir mit dem Fahrrad erkunden werden. Wir testen Früchte, die ich noch nie gesehen habe, auf einem Markt in Bogota, wo meist nur Einheimische hinkommen.
This is a place that is really stimulant, mostly due to its colors and aromas. We see lots and lots of products from the earth. It's a place that smells like all the colors of the earth, of Colombian earth.
Wir hören von den starken Frauen in kolumbianischen Familien, den Abuelas, und davon, wie das Leben hier früher war.
Mi nombre es Carmen Elvira Casallas.
Wir werden außerdem nach Medellin reisen und tief eintauchen in die kolumbianische Kaffeekultur.
So, jetzt stehen wir hier vor einem ganz besonderen Baum, auf den ich persönlich schon ganz gespannt bin.
Das ist ein Arabica-Kaffeebaum, das ist eine alte Sorte.
Wir haben also viel vor, deswegen würde ich sagen, los geht's.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss.
Unsere Reise durch Bogotá startet früh am Morgen. Und bevor wir noch tiefer in die Stadt und ihre Kultur eintauchen, möchten wir erst einmal einen Überblick bekommen. Und den bekommt man eben wunderbar vom Monserrateberg aus.
Okay, so we just arrived. I'm fighting with my breath and I'm feeling a bit dizzy actually. But it's going to be fine. It's fine. So we just arrived where?
So we just arrived to the very top of the hill of Monserrate. Now we are 3,100 meters closer to the stars, and we are next to the church of the fallen Jesus of Monserrate, which is a basilica. That means that's a pretty big church and it's pretty unique. And we are also next to the big city of Bogotá.
Mit dabei ist...
I am Oscar Diaz. I am a professional anthropologist and a tour guide.
Hier oben angekommen, verschlägt es mir erst einmal wortwörtlich den Atem. Ich bin beeindruckt von der Schönheit und der besonderen Atmosphäre hier oben, aber muss mich auch noch an die Höhe gewöhnen.
Wow. Oh my God, okay, so we are having a great overview. This is all Bogota.
Exactly. This is the giant city of Bogota. Unfortunately, right here, because it's pretty foggy, we cannot see the very west. Mm-hmm. So we are facing the west.
The west is really white right now.
Exactly.
The white west.
The white west.
Von hier oben schauen wir in den Westen, der gerade in einer Wolkendecke verschwindet. Das Wetter hier ist wirklich unberechenbar. Später wird es auch noch heftig regnen. Hinter uns tun sich die eindrucksvollen Anden auf, vor uns ergießt sich diese imposante Stadt, die übrigens auch schon auf einer Höhe von 2600 Metern liegt. Der Berg von Guadalupe mit seiner weit sichtbaren Christusstatue befindet sich links von uns. Das ist wirklich ein imposanter Blick.
Bogotá ist die quintessential Latin American Capital City. It is huge. It is also pretty chaotic. We Latino people, we Colombians, we are very like, our feelings, we like to express our feelings. And that's something that you see in the city. So it is noisy and it has many beautiful things to do. Do you see the snake?
Yes.
Path, like trail that goes down.
Und damit deutet Oscar auf eine sich durch die Stadt schlängelnde Allee.
So on the left side, we have La Candelaria District, which is the colonial town of Bogota. Mm-hmm. It was the colonial town. Bogota was a very small city back in the day. Bogota, as I said, was founded in 1540. 1539 was the year of the foundation. And the conquistadores decided to build the city of Santa Fe, which was the very first name that Bogota received on that site, which mm-hmm. is what is nowadays La Candelaria. Mm-hmm. So at that year, it became Santa Fe. Before, okay. mm-hmm. it was Bacata. So okay. Bacata mm-hmm. is an indigenous word that means where the crop ends. So as I said, the Muisca people that were living here, they didn't live in this part of the region because this was a big wetland. So
because this is where the crop ends.
Because this is where the crop ends, mm-hmm. exactly.
Bogotá, damals Bacata, wuchs aus der Hochkultur der indigenen Muisca, wurde von den Spaniern dann zur Kolonialstadt geformt und ist heute eine Millionenmetropole, deren Identität aus Jahrhunderten von Gewalt, Umbruch und Erneuerung entstanden ist.
The very first evidences of people living here in what's today Bogota come from 15,000 years before Christ. The very first evidences, like the very first bones that we have discovered. So the Spaniards arrived to Bogota in the 1500s after Christ. There was thousands of years of development before the conquistadors' arrival. So when they arrived, there was cities, there was civilization, there was a culture, there was a state, there was governors, and religion. So religion was very important.
Die Muisca lebten lange vor der Eroberung auf dem Hochplateau rund um das heutige Bogota und verfügten über eine komplexe Gesellschaft mit eigener Religion, Astronomie und einer tiefen spirituellen und kosmologischen Beziehung zu Gold. Gold war mit dem männlichen Gott der Sonne verbunden und Bronze wurde dem weiblichen Mondgott zugerechnet, erzählt Oscar. Mit dem Gold, das die Eroberer plünderten, errichteten sie dann unter anderem Altare. Einer davon befindet sich in der Wallfahrtskirche hier auf dem Monserrate.
So we lost the language, we lost the Muiscugum, and we lost the people. With the language, you lose the people.
Is there anything from the language left?
Many words, though. So these are words that grandmas tell you every time.
Nice. Which ones?
Like, for example, a daddy, like a father, is your taita.
Taita?
Taita. Taita is a Muisca word. Chia was the moon. Actually, we have a town that is called Chia. So also the names of the towns are words in Muisca. Chia, Cajica, those are Muisca words. Chie is a word that refers to moon. Sue is sun.
Tief beeindruckt bin ich von den Bergen und dem Grün, das uns umgibt. Ich frage, was die Berge hier bedeuten.
They mean a lot. They mean a lot for locals. We said they are the location point for locals. So many times when we get lost in the city, because it is a huge city, we also locals get lost there. We try to find the mountains. Mm-hmm. So once you find the mountains, you know that that's the east.
Das ist also ein guter Hinweis. Falls ihr euch also mal hier verlaufen solltet, orientiert euch an den Bergen, die liegen im Osten.
Also, there's a lot of parks here in the mountains. There's this forest that we call Paramo Forest.
Paramo ist ein einzigartiges, hochgelegenes, tropisches Ökosystem in den nördlichen Anden, das zwischen 3000 und 5000 Metern Höhe liegt, also oberhalb der Baumgrenze. Es handelt sich um eine alpine Tundra.
It gets a lot of water, it gets a lot of biodiversity, a lot of plants that get the moisture from the rain and they filter that moisture, that water, and release it, give it around the rest of nature that are around them. Those plants are called frailejones. We have a very deep cultural relationship with them.
Die Berge und die dort liegenden Paramos versorgen also die Umgebung mit Wasser und sie werden auch aufgrund der Luftfilterfunktion als die Lunge Bogotas bezeichnet. Als Oscar uns neben der Kirche zu einem farbenfroh blinkenden Markt führt, bricht das Unwetter nun vollends über uns herein. Wir retten uns an einen kleinen Stand und quetschen uns zu dem Standbesitzer unter einem winzigen Dach.
Bienvenido, mi nombre es Luis Javier Franco.
Er verkauft neben vielen anderen Kleinigkeiten hauptsächlich verschiedene Tees. Und das sind ganz besondere Tees.
So Javi will prepare for us a coca tea. It is the coca leaf. And we use it in many different ways, as medicine, of course. It is legal.
What do they do, the coca leaves? What is the effect?
Well, the effect that it causes on your body comes with the alkaloids and all the minerals that it has. So it oxygenates your blood. So your blood runs faster. So that's how the body gets adjusted to the altitude.
Oscar erzählt mir, dass er sehr viel über Pflanzen und ihre Heilkraft von seiner Großmutter, seiner Abuela, gelernt hat.
Well, cheers, salut.
Cheers. We're going to drink now.
I'm going, it's hot, so be careful.
Während wir den Coca-Tee schlürfen, wird der Regen immer heftiger. Es prasselt auf die Planen an den Ständen um uns herum und strömt in Wassermengen über dem Boden. Willkommen in Bogota. Um nun tiefer in die Stadt einzutauchen, treffen wir Dugan.
Hi, my name is Dugan. I'm from Bogota. I'm the manager of Tour Bikes. We do bike tours here. So welcome to the city.
Thank you so much. I'm looking forward and I can already see the bikes. So this is what we are going to do, right?
Yes. Is the first time that you ride electric bikes?
Yes.
Okay, so I'll show you how it works. So the bikes goes like this. It's pretty much like a normal bike, but you have this power button here. So you press it a little bit and then you turn the bike on. Mm-hmm. You have this throttle. So when you press it like this, it just like goes with the wheel.
Den Powerknopf drücken, das Bike einschalten und nur in die Pedale treten, wenn man möchte. Los geht's, würde ich sagen. Wir machen uns also auf und fliegen regelrecht mit den E-Bikes durch die bunte, laute Stadt, in der ca. 9 Millionen Menschen leben. Noch in den 40er und 50er Jahren sollen um die 2 Millionen Menschen in der Stadt gelebt haben. Der rasante Anstieg der Einwohnerzahlen brachte dann natürlich auch Probleme mit der Infrastruktur mit sich, sodass es beispielsweise zu viel Stau kam.
The good thing was like in the mid 70s, some people in the district decided to create a project that they called Ciclovía. So if you're here a Sunday morning or a holiday morning, you will see that they close like 120 kilometers of the city streets for biking and jogging and everything. People love this thing. So we started to get like this kind of a closer relationship with the bikes. Then in 1995, they created the first bike paths for the city. They started with just 10 kilometers of bike paths. And now we have like 670 kilometers of bike paths. We can ride all over the city, biking over bike paths.
Wow.
And that's probably my favorite highlight.
That's so cool. I already saw they are in the middle of the street,
right? Exactly.
Nun gibt es also Fahrradwege durch die ganze Stadt. Im Rahmen der Ciclovía werden aber weiterhin weite Teile der Hauptverkehrsstraßen komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt und für Radfahrende, SpaziergängerInnen, SkaterInnen, JoggerInnen und alle anderen geöffnet. Insgesamt sind das über 120 Kilometer autofreie Straßen durch die ganze Stadt.
I was born here like 2 blocks from here. Now it's like an abandoned hospital, but I was born in this place. So we are in a district that it's called Chapinero, right? This is called Chapinero. 200 years ago, where the gas station now, used to live a guy. And this guy used to make some shoe that was called Chapin. So Chapin was like a Spanish kind of a shoe. And the guy was famous because he was like the only one who made this shoe. So everybody called him El Chapinero. He's supposed to be like the Chapin maker. So they started to call this area like this with the time. And then
Because of the shoe guy.
Then when the city was expanding, you know, a lot of the shoemakers moved here. And this, for like a couple of decades, was like the shoemakers district. Mm-hmm. Then in the late 80s, a lot of the gay community moved here to Chapinero. And then in 95, the mayor decided to declare this one as the gay-friendly district of the city. So that's why you will have like the rainbow flag over there. There's like the rainbow flag here. At this time during the day, it's kind of quiet, nothing crazy, but in the night changed completely.
Vom Schuhmacherviertel aus geht es weiter. Wir fahren vorbei an Hochhäusern, verfallenen Häusern, Parks und jeder Menge Street Art. Und so viel kann ich auf jeden Fall verraten, E-Bike fahren macht wirklich unglaublich viel Spaß. Oscar erzählt mir,
Bogota has never been like the most touristic city, but probably in the last 10 years it's changing like a lot and it's getting into this kind of a gastronomy kind of destination. a lot of good restaurants are located here in Chapinero Alto. You need to go to El Chato, you need to go to Indio Minimal, a lot of good places for having good food.
Okay. So I can already see and hear that you love food. Yes. What's your favorite Colombian dish?
There's two places on my top, you know. I would say that ajiaco, it's like a typical soup from the center of the country. It's like a chicken soup, like with different kinds of potato, chicken, some herbs, corn, some cream. It's amazing. You have like the soup and you have it with some rice, avocado, and that's it. That's definitely one of my super, super favorites. The other option, but it's not for veggies by far, it's bandeja paisa. It's like a monster dish with rice, ground beef, avocado, arepa, chorizo, a sunny side egg. It's crazy. Really good.
Neben seinen Lieblingsgerichten muss natürlich aber auch erwähnt werden.
We have like tons of good fruits, juices.
Tomorrow I will go to Palo Quemao. Palo Quemao. Okay. That's the yes. Right pronunciation.
Yes. Yes. It's good. It's good. It's good. That place is really good. It's huge.
Yeah.
It's huge.
What can I expect?
It's a huge market, you know? You will see fruits that I probably you've never seen before. And you need to try a lot of them, you know? You need to try dragon fruit that we call pitaya. You need to try mamoncillo. You need to try lulo. You need to try
mamoncillo.
Mamoncillo. It's something similar to a lychee. Not red on the outside. It's like green on the outside, but the flavor, it's pretty similar. Mm-hmm. So you need to take the fruit and you just eat the thing. It's like a huge seed in the middle. So you just like suck the fruit, you know, and then you just drop the seed. That one, it's special. It's good. It's good.
I'm looking forward.
No, you will go.
Und so viel sei schon verraten. Ich probiere jede Menge Früchte, die ich, wie du gesagt, noch nie gesehen habe. Und ich bin jetzt schon super gespannt auf diesen Markt. Aber zunächst geht es für uns in jenen alten Teil Bogotas, den wir von oben schon gesehen haben. Es geht nach La Candelaria und zu einem besonderen Platz dort.
It looks completely different. Where are we right now and how does it look like?
Okay, so here we are at the Chorro de Quevedo Square. So here in the middle of this square, you have like this fountain. Back then, this is supposed to be a well. So the thing is, like, here, people normally said that was the place where the city was built. So Gonzalo Jiménez de Quesada, he was the founder of the city, and he arrived here in 1538. And the thing is, like, they said that the city started with 12 cabins and a chapel. Mm-hmm. And that was Santa Fe in 1538.
Wir stehen also an dem Brunnen, an dem damals alles begann. Dugin erzählt, die Gründung der Stadt startete mit 12 Hütten, einer Kapelle und diesem Brunnen. An diesem Brunnen inmitten von vielen kleinen, bunt bemalten Häusern steht eine große Wand mit 12 Fenstern, die die Hütten von damals repräsentieren sollen. Die Wände in den kleinen Gassen von La Candelaria sind vollgemalt mit symbolträchtigen Bildern. Sie erzählen alle nochmal ihre ganz eigene Geschichte. Ich könnte ewig hier herumschlendern und mir all diese Geschichten anhören, aber mich interessiert vor allem auch Dugins Geschichte.
So, why did you choose to become a tour guide?
Well, I used to work in advertising back then. And I used to go to this kind of a thing, 9-to-7 job and everything like this. In advertising was never 9-to-7, it was even more. So I was kind of bored of never having time for doing anything else but working. So I moved to Mexico City for a year and I was living there. And I was just like getting pretty tired about all the advertising business, especially for the demanding with the time and everything. So I started to think that I could be kind of a happier if I'll do something in the beach, having some kind of a hostel or something. Mm-hmm. But I was just like looking in the tourism industry and a new kind of a thing for me.
Dugin hat also ursprünglich in der Werbebranche gearbeitet, war aber nicht glücklich mit seinem Job damals und machte sich auf die Suche nach einer Arbeit, die ihm besser gefallen könnte. Irgendwann, erzählt er, wurde er dann gekündigt, seine damalige Beziehung brach auseinander und er war an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen.
And then a pretty good friend of mine asked me a question that he saw on a movie. And the question was like, if you're like a super millionaire guy and you don't need to worry about money anymore, what would you do for free?
What would you do? Yeah.
My first answer was riding my bike, my motorcycle, right? And then the second question was, how could I turn this idea into a business model? And then I was like, maybe I could do motorcycle tours, but it was too expensive. So the second choice was biking tours. And I was like, for sure, I would bike for free. And then I started with this. Mm-hmm. And since then, it's like 7 years now. Mm-hmm. And now I'm still thinking that it was like the best decisions that I've made in my life. Because now I don't work that much. I have much more time for spending with my family, with my dog and everything, to travel with no kind of a rush and everything like that. And every time I do the tours, I met awesome people and I've heard a lot of stories. And it's like another way of traveling, but staying here in my city.
Durch die Frage eines Freundes, die aus einem Film hatte, änderte sich Dugins Leben. Stellte sich also vor, wenn ich mir keine Sorgen Geld machen müsste, was würde ich machen, was würde ich anbieten, unbezahlt. Und so landete bei seinen Bike-Touren, die seine Gäste und ihn heute regelmäßig durch die Stadt führen. Sagt, es sei wie Reisen, nur eben durch seine eigene Stadt. In seinen Augen kann ich die Euphorie sehen, die versprüht, wenn davon redet, was als nächstes erkunden möchte. Immer wieder entdeckt Orte in dieser riesigen Stadt, die noch nicht kennt. Orte, die weitere spannende Geschichten mit sich bringen. Ich frage, was das Reisen und auch das Reisen durch seine eigene Stadt gibt.
You keep kind of finding that there's a lot of different realities besides from your own. I think that you will understand a little bit more like the others' realities. And I think that as a society, that helps us out in a lot of ways. And I think that somehow unite us for something. And this is new. Back then, 80s, 90s, it was nothing like that. Mm-hmm. Everybody was just like kind of worrying about their own business. Now you can feel like people, it's worrying not only about their own business, but mm-hmm. the other ones.
Dugin erzählt, Reisen bringe ihn aus seinem gewohnten Umfeld heraus und gebe Einblicke in andere Lebensrealitäten. Und das wiederum bringe mehr Empathie, Verständnis und ein stärkeres Miteinander. Wichtige Werte für eine Gesellschaft. Erzählt mir außerdem, dass immer diese eine Motorradreise im Kopf hatte, die machen wollte, aber halt nicht unbedingt allein. Irgendwann beschloss sich jedoch trotzdem, sich allein auf den Weg zu machen, auch wenn ihm anfangs ein bisschen mulmig dabei war. Reisen habe ihn an seine Grenzen gebracht, aber ihm auch viel geschenkt.
I remember I was in Brazil and then I started to do some tattoos in every country. And at some point I was just like driving and I was just like thinking that every tattoo got like a meaning related with somebody else, but not with me. And then I was like, I'm really proud of myself, so I think that I'm going to do a tattoo for me, you know. And then I was in Brazil and I tattooed my name, and then every time that I saw my name tattooed here on my arm, I just remember and I feel really like this kind of like self-love that I've never felt before, and it's amazing. And I think that was the most amazing thing that happened in my trip, mm-hmm. that I got like this kind of a love for me that I've never felt before. Mm-hmm. It was amazing.
Thank you so much for being that open. Can you show me your tattoo? Because I would.
This is the one.
This is the one.
This is the one. I put a lot of tattoos during the trip, mm-hmm. but this one was like probably the most special one because yeah. I was like, I didn't have a tattoo for me.
Yeah.
The
yeah.
other ones are for my mom, for my dad, for yeah. my dog, you know?
Yeah. Yeah.
But none for me. And I was like, I'm proud of myself, yeah. so I will do it this yeah. for me. So yes, this is a pretty important one.
This is very intense.
Mit der Entscheidung, nach seiner großen Motorradreise durch Südamerika zurück nach Kolumbien zu kommen und sein E-Bike-Geschäft aufzubauen, ist er bis heute glücklich. Und das spürt man. Für unseren letzten Stopp fahren wir zum zentralen Platz Bogotas, zum Plaza de Bolívar. Wir stehen zwischen eindrucksvollen Gebäuden, aber Dugan zeigt auf ein kleines Haus in einer Ecke.
Our independence here in Colombia started in 1810, in this tiny house at the corner. That place used to be a flower pot store. The owner was a Spanish guy, and the guy was not a cool guy. Mm-hmm. They said that the guy was super rude, that okay. He kind of hates criollos and stuff like that.
But he was selling flowers?
Yeah. Actually, he was importing like a lot of stuff from Spain, okay. And he used to sell a lot of this kind of a fancy stuff.
Okay.
Some of the things that he used to sell was flower pots. Okay. So he used to have like a big and nice flower pots. Mm-hmm. So a couple of brothers, the Morales brothers, they wanted to start with the revolution, but they didn't know how to start with this. And they were just like talking, and they came with this idea that maybe they could start a fight with this guy from the flower pot store, and that fight could be like the spark for the revolution. So they came a Friday morning, that it was like a market day, so it was pretty crowded here, and they came to this place and they asked for a flower pot borrowed. The guy from the flower pot store said no, but they said that he was pretty rude. They said that literally the guy was like, I don't give a shit to criollos, like literally. So they started with this fight, and some of the Morales brothers took one of the biggest flower pots, like one of the most expensive ones, and took the flower pot and smashed it into the ground. And
wow. That
was El Grito de Independencia, right? That was like the beginning of the thing.
Okay.
So that was 1810.
So a flower pot started everything.
Exactly.
A bad guy, a bad moody guy with a flower pot.
Basically. That was it.
Ein grummeliger Besitzer eines Blumentopfgeschäfts startete also die Bewegung zur Unabhängigkeit Kolumbiens. Darauf gibt's einen Prost mit einem besonderen Getränk.
This is a trapiche, guys. This is a machine that mash the sugarcane sticks, extracts all the sugarcane juice. And they mix it with lemon. And then you have like the sugar canes.
Diese Holzmaschine, die hier so rattert, extrahiert zunächst den Saft aus dem Zuckerrohr, der anschließend dann noch mit Limette vermischt wird.
Camilo, how does it taste?
Like heaven. I got to say.
Und damit verabschieden wir uns von Dugan und machen uns auf den Weg zu den nächsten Geschmacksexplosionen, denn es geht zum Palo Quemao-Markt.
We are currently at Palo Quemao Food and Fruit Market. This is the second largest warehouse or supply center of the city.
Vor dem großen überdachten Markt stehen wir mit...
My name is Fernando. I'm a Bogotano. And that's most of it. I studied history and I work here as a tour guide for 7 years already.
Ich frage ihn, was genau hat es eigentlich auf sich mit Palo Quemao?
This is a place that is really stimulant, mostly due to its colors and aromas. We see lots and lots of products from the earth. It's a place that smells like all the colors of the earth, of Colombian earth, with products from the lower lands, the upper lands.
Er kennt diesen Markt in- und auswendig, denn...
I've been coming here since I was a child. So I have remote memories of this place early in the morning, the earthy smell... Of the fruits and vegetables that have been just unloaded into the market. I was sleepy back then, yeah. The next memory that I have is when I was a teenager. I used to sneak out of house for partying or so, and my punishment was then on Sundays my father kicking on my bed at 5 a.m. and I was carrying orange sacks here.
Er erzählt, als Jugendlicher habe er sich manchmal aus dem Haus geschlichen, um zu Partys zu gehen. Und seine Bestrafung damals war dann, frühmorgens um 5 mit zum Markt zu kommen und Orangensäcke zu tragen.
How do you feel right now? Is it still like, do you have the feeling of it's a punishment? Or did it change? And how did it change?
Look, this place is magical. This place is magical. It's one of the main meeting places for many people. You know, the cities are anonymous, but when you congregate a lot of people for a certain purpose, that gives, takes a place to life, you know. Here you see there is, behind us, we have a chapel with Carmen Madonna, and on Sundays there there is a priest there giving service while people is eating here next. So it's this is like a full pastiche, yeah? It's a collage. This place expresses a lot of how a city must be, no? A place of meeting, a place of exchange, a place of respect, a place of disrespect sometimes, of clashing. So, no, anytime I come here, I feel quite amused. And this is a place that is wonderful for having the city experience through the visuals, through the soundscapes, through the smell, to the sense, through everything. And I like a lot to come into here on my own, just to take pictures and wander around.
This happens as well. So there was just a pigeon flying next to my head. Okay, so this is like a whole world on its own.
Heute sei dieser Ort trotzdem irgendwie magisch für ihn. Eine lebendige Collage, ein Platz, wo Menschen zusammenkommen, ein Ort, der quasi eine kleine Abbildung dieser riesigen Stadt Bogota sei.
When I come here with people, I normally recommend them not to obstruct on the way because everybody's on their own, no? Yeah. Carrying their own purchases, carrying loads, pushing carts, and asking for permiso all around.
Also oberstes Gebot, bloß nicht im Weg stehen. Und dann begeben wir uns in diese riesige Halle, in der wir uns sogar einmal mit Fernando verlaufen und wir sind permanent in Bewegung. Fernando führt uns in einem wahnsinnigen Tempo durch die engen Gassen, vorbei an den Ständen. Es wirkt irgendwie fast schon wie ein Tanz. Immer wieder stellt er sicher, dass Camilo mit der Kamera und ich nicht im Weg stehen. Wir sind umgeben von vielen Menschen, tausend verschiedenen Früchten, Gemüse, das ich noch nie gesehen habe und jeder Menge Geräusche, Gerüche, Musik aus allen Richtungen. Menschen, die sich austauschen und feilschen, gemeinsam essen an den Ständen und immer wieder ertönen Lautsprecher durchsagen.
Just in front of us, we're seeing one of the many restaurants that are that exist in this market. Here in Colombia, we have something that is called that I call in English as commoner's lunch. In Spanish, we call it corrientazo. Corriente is the word for common. So. Commoner's lunch is a homemade lunch, but made in big quantities. You see the size of those pots, no? There is a pressure pot that is more or less the size of somebody's torso, no?
Diese Stände, an denen riesige Mengen von dem lokalen Essen hier gekocht werden, bringen die Menschen zusammen. Sie sitzen dort gemeinsam und nehmen ihre Mahlzeiten zu sich.
So it consists of a soup as an appetizer. The main course will have a piece of animal protein. For most of people here eat a lot of meat. Animal protein, the one that you desire. Rice is mandatory. We are a country that eats lots of rice with everything. Sometimes when people don't see rice on the dish, it feels empty somehow. You see the amounts. Everybody has rice in there. And one of those pots surely is full of rice over the top. Rice, it will consist also for the cheapest ones, you will eat a lot of carbs. So in a single one, you can get carbs like rice, potato, plantain, pasta for the most excessive ones. For the most expensive, you will get boiled vegetables or really well-prepared vegetables instead of too many carbs. Salad, a juice, fruit juice, as we're going to talk about fruits, and a dessert.
Die typischen Mahlzeiten hier setzen sich also zusammen aus Suppe, viel Reis, tierischem Protein, Kartoffeln, Kochbananen, manchmal Nudeln, Salat, Fruchtsaft und einem Nachtisch. Diese Stände sind inmitten der anderen Marktstände aufgebaut, man sitzt also mittendrin im Marktgeschehen. In der Tat ist dieser Ort, wie anfangs schon erwähnt, stimulierend.
So this place here, you get lots of colors, no? We go from yellow to green, watch out.
Da stand ich dann doch wohl wieder kurz im Weg.
From yellow to green, from green to red, from red back into orange, and so on and so forth. It's like a mixture of the ideas of these like lively colors that we associate with the tropics in many sense.
Und es sind nicht nur die Farben, sondern auch die Formen, die spannend andersartig aussehen.
Some of them are like fairy tale fruit, no?
Yeah.
That's also native to here to the Americas, the melocoton, and so on and so forth. So lots of fruits that are sometimes difficult to get, and as in the past there were orchid hunters, mm-hmm. and they still exist. Nowadays we have fruit hunters.
Fruit hunters,
for sure, for sure.
Heutzutage gibt es also sogenannte Fruit Hunters, Fruchtjäger. Davon habe ich vorher auch noch nie gehört. Sie beschäftigen sich mit der Entdeckung neuer Früchte und dem Erhalt von verschiedenen Sorten. Die Fruchtvielfalt hier ist wirklich beeindruckend.
This one looks like a tiny cucumber.
That tiny cucumber is one of the passion fruits. Ah. We're going to talk about them. Mm-hmm. Colombia has about 14 to 17, I don't know the exact number, different species of passion mm-hmm. fruits. Mm-hmm. And in this market, the ones that are highly commercial and even exported are four of them. Mm-hmm. We're going to talk about them. The one that you were pointing out as a cucumber, it's called curuba. Hmm? The ones that are round is granadilla. There are others that are round hanging over there next to the bananas. That's maracuyá, one of the most common. And each one has different consistencies and displays, but they're really similar because, you know, we're cousins.
Yes. I will be lost with all the names.
It will happen the same for me in Europe, you know.
Und dann geht's ans Probieren.
Okay, so we are eating the insides. It's glibbery. It's really sweet. Fresh. Mm-hmm. Fresh and sweet at the same time. And crunchy.
Ich frage ihn, was genau ich da eigentlich gerade esse.
This is one of the sweet passion fruits. We have already tasted two more or less acidic, sour passion fruits. The one that you tasted, maracuyá, was watery. The other one was earthy, texture. Mm-hmm. Both of them really nice. But this one is watery and sweet. Granadilla.
Granadilla.
Ich bin voller Informationen von Farben und Formen und Gerüchen und dem ganzen Trubel.
Incredible. So many different tastes, so many different textures and colors and... It was an amazing experience. Thank you so much.
You're very much welcome.
Und damit machen wir uns auf zu unseren nächsten Gesprächspartnerinnen. Wir treffen Dugins Abuela, die Großmutter unseres Fahrradguides, und seine Tante. Nachdem wir schon mit Dugin und seinen Rädern durch die Stadt gefahren sind, würde ich gern noch tiefer in das Leben und die Kultur hier eintauchen. Mich interessiert, wie sehen kolumbianische Traditionen aus? Wie wichtig ist die Familie hier? Und wie ist die Rolle der Frauen hier? Diese Fragen kann uns die Abuela beantworten. Sie spricht allerdings nur Spanisch und ich hingegen leider nicht. Deswegen wird Camilo kurzerhand vom Kameramann zum Übersetzer beordert. Schon an der Tür ihres Hauses inmitten einer kleinen Seitenstraße unweit des großen Trubels der Stadt begrüßt sie uns herzlich.
Vamos a saludar.
Hola.
¿Cómo le va?
Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bienvenida.
Yana.
Yana. Oh, qué linda. Siga.
¿Cómo le va?
Bien.
Sie winkt uns ins Haus.
Mi nombre es Carmen Elvira Casallas. Nací en Bogotá.
Carmen ist in Bogota geboren und wohnt schon seit 68 Jahren in diesem Haus. Sie selbst ist 85 Jahre alt und sagt mit einem Augenzwinkern, sie halte sich aber sehr gut. Und das kann ich nur bestätigen. Sie hat sich ein bisschen schick gemacht für die Kamera, geht aber mit unseren Interviewfragen um wie ein Profi.
Estamos en Bogotá, en el barrio Los Alcázares. Es un barrio muy bonito.
Ihr Haus befindet sich in einem Wohnviertel im nordwestlichen Teil der Stadt. Ja, und dann fährt uns mitten in die Aufnahme ein Wagen, der etwas verkaufen möchte draußen.
Venden arroz de leche y una cosa que se llama mazamorra dulce, es rica.
Dies sei einer der vielen Wagen, die Milchreis, Käse und Milch und etwas namens süßes Mazamora verkaufen.
You can see that. That's the car.
Sí, es un carrito y ahí va anunciando con un micrófono.
Wie der Eiswagen, der bei uns früher immer durch die Straßen gefahren ist, als ich klein war. Ich frage sie, wie ihr Leben hier früher gewesen ist. Und sie erzählt schwärmend, dass sie früher zwar nicht viel Geld gehabt hätten, aber in den Parks und auf den Plätzen spielen konnten. Sie habe das Leben schon immer geliebt, trotz aller Schwierigkeiten.
Estamos sentados aquí de a partir para adentro. Habían muchas mesas, una cocina muy grande, donde funcionaba un restaurante. Teníamos.
In diesem Haus haben zeitweise 17 Familienmitglieder gelebt. Und dann erzählt sie uns, dass sie hier in diesem Familienhaus ein Restaurant betrieben haben bis zur Pandemie.
Praktikamente el restaurante.
Das finde ich super spannend, ein Restaurant im Familienheim. Die Dame, die damals die Zügel in der Hand hatte und gekocht hat, war Dugins Tante.
Mi nombre es Marta Lucía Gómez, estamos aquí en Bogotá. Lo que yo hago y me gusta y muy apasionada por la cocina. Ese es mi hobby.
Ihre Leidenschaft sei das Kochen, erzählt sie. Und das sieht man in ihrem Blick. Sie strahlt wirklich, wenn sie vom Kochen und von ihren Lieblingsgerichten erzählt.
Could you tell us, why did you decide to open a restaurant, especially in your own home?
Entonces, Dugan nos contó de que tenía una tía que abrió un restaurante en su casa. Eso es muy especial. ¿Qué te motivó a ti a abrir un restaurante en la propia casa?
Sie erzählt, sie habe damals einen Ort für ihr Restaurant gesucht, aber alles schien irgendwie zu teuer zu sein. Da hat ihr Vater kurzerhand damals beschlossen, eröffne doch dein Restaurant hier. Ja, und dann gab es im zweiten Stock ein gut laufendes, qualitativ hochwertiges Restaurant, das mit viel Liebe kolumbianische Küche anbot.
When was the first time she got in touch with cooking and how was that?
Bueno, pues la primera sensación era que desde niña nos tocaba cada un día la cocina unas de lavar.
Sie habe als Kind schon mitgeholfen in der Küche, zunächst Zwiebeln geschnitten und nach von ihrer Schwester und der Großmutter gelernt, was man alles in der Küche zaubern kann. Als sie dann mit der Schule fertig war, konnte sie sich nichts anderes vorstellen, als zu kochen.
Entonces la comida hay que hacerla también con amor. Cuando uno cocina con amor, todo queda más rico. Cuando uno cocina por cocinar, las cosas no quedan igual.
Sie sagt, wenn mit Liebe gekocht wird, ist alles schmackhafter. Sie erzählt uns von der Tradition der Novenas.
Para las novenas, entonces cada día si se hace una novena en una casa.
An neun Abenden vor Heiligabend kommen Familien, Nachbarschaften oder der Freundeskreis zusammen, um Gebete zu sprechen, Weihnachtslieder zu singen und vor allem aber auch, um die typischen Speisen zu teilen. Ich frage die beiden, wie sie die Rolle der Abuelas in kolumbianischen Familien sehen.
Es muy importante porque si se casan jóvenes, entonces tienen antiguamente, ¿no? Tenían niños. Entonces todas las mañanas traían el niño por la noche.
Die Großmütter in der Familie spielen also eine zentrale Rolle. Sie ziehen die Enkelkinder groß und bringen ihnen alles bei, was sie wissen. Die meisten KolumbianerInnen sind also bei ihren Abuelas aufgewachsen. Ich frage Carmen, die mittlerweile so viele Kinder großgezogen hat, was sie weitergeben möchte.
Pues sí, ella era una persona cosía mucho. Ella cosía, pero no porque hubiera estudiado, sino ella se inventaba.
Sie erzählt uns, was sie damals selbst als Kind lernen musste. Das war zum Beispiel Nähen, Essen kochen und wie man ein Huhn mit den eigenen Händen umbringt. Sie lacht, als sie sagt, dass sie das jetzt nicht unbedingt weitergeben wolle. Das, was ihr am wichtigsten sei, weiterzugeben, ist der Zusammenhalt der Familie.
La unión familiar. La unión familiar. Me parece terrible. Si se alejaran, me parecía.
Und das wird in Kolumbien sehr hoch gehalten, die Familie. Mit den zentralen, starken Figuren der Abuelas. Als ich sie dann noch nach ihrem Lieblingsplatz frage, sagt sie, sie habe keinen Lieblingsplatz, ihr gefalle alles an Bogotá.
No, lo que pasa es que a mí me da pena con ustedes, pero me gusta todo, me gusta todo. Me gusta ir a Monserrate, me gusta ir de.
Und dann erzählt sie uns aber doch noch vom Monserrate und einer Legende, die ich noch nicht kannte. Man sagt, dass unverheiratete Paare dort nicht zusammen hochgehen sollten, sonst würden sie niemals heiraten. Aber sie fügt lachend hinzu, mit 18 Jahren sei sie mit ihrem Freund dort oben gewesen und die beiden haben später geheiratet. Und auch mit 85 Jahren sei sie diejenige, zu der immer alle kommen würden, weil es bei ihr den meisten Klatsch und Tratsch gäbe und sie immer für alle Abenteuer bereit sei. Die Koffer jedenfalls sind immer gepackt für den nächsten spontanen Trip.
Gracias a ustedes, muy amable. Cualquier cosa tienes que volver en otra época y me avisas para que puedas probar mi ajiaco o mi arroz de leche, muchas cosas ricas.
She's invited you another time to eat all the food here, to try the desserts and the food.
I would love to come, so the next time when I'm here, I'll let them know.
Und mit dieser Geschichte vom Monserrateberg und der Einladung verabschieden wir uns von der Abuela und Dugins Tante und auch von Bogotá, denn auch wir müssen unsere Rucksäcke wieder packen, denn wir ziehen weiter nach Medellín. Medellín ist die Hauptstadt des kolumbianischen Departements Antioquia und die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Sie liegt eingebettet im Aburratal der Anden und ist bekannt für ihr ganzjährig mildes, frühlingshaftes Klima, weshalb sie auch den Spitznamen trägt Stadt des ewigen Frühlings. Heute gilt Medellín als dynamisches, urbanes und kulturelles Zentrum, das sich nach den Gewaltjahren des späten 20. Jahrhunderts sichtbar gewandelt hat. Unter anderem durch Investitionen in öffentliche Infrastruktur, Verkehrssysteme und soziale Stadtentwicklung. Um die Stadt und das Leben hier geht es übrigens in der nächsten Folge. Denn in der treffen wir einen Schweizer Musiker, der seine Wurzeln auch hier hat. Loco Escrito. Jetzt zieht es uns aber zunächst raus aus der Stadt, denn wir sind unterwegs auf eine Kaffeefarm außerhalb der Stadt.
Hallo.
Wir haben tatsächlich gar nicht gegessen.
Nicht?
Nein, aber getrunken. Super Saft getrunken. Hi, wie geht's?
Super.
Alles gut?
Ja, perfekt. Vámonos.
Vámonos.
Camilo und ich sitzen also nun im Auto mit Noel Bolla. Noel kommt aus der Schweiz und jetzt nimmt er uns mit an den Ort, wo er sich außerhalb von Medellín eine Finca und eine Kaffeefarm aufbaut.
Also wir fahren jetzt von Medellín Richtung Süden an Envigado vorbei, dann Caldas und fahren dann auf eine Höhe. Also wir gehen dann 1000 Meter in die Höhe, auf eine Passhöhe hinauf und gehen dann wieder etwa 1000 Meter runter. Das ist alles Richtung Süden, Richtung Santa Barbara. Dort beginnt eigentlich auch das Kaffeegebiet.
Das Kaffeegebiet ist ein gutes Stichwort, denn genau deswegen sind wir hier. Noel hat sich eine Finca aufgebaut und baut dort nun auch Kaffee an. Als absolute Kaffeeliebhaberin freue ich mich also besonders auf diesen Trip.
So, wir haben jetzt hier eine fantastische Aussicht. Wir sind hoch und wieder runter und wieder hochgefahren und schlängeln uns immer noch weiter über die kurvigen Straßen hier und haben jetzt gerade einen wahnsinnig schönen Ausblick. Kannst du den mal ein bisschen beschreiben?
Hier unten ist das Tal, wo der Rio Cauca durchfließt. Also hier oben sind wir jetzt aktuell bei etwa 22 Grad. Dort unten sind 35 bis 40 Grad. Und an den Hängen schlängeln sich kleine Straßen hoch und man sieht auf den Seiten auch verschiedene Anbaugebiete von Kaffee. Also wir befinden uns schon bereits in einem Kaffee-Anbaugebiet. Wir sehen hier aber auch überall Platanos, also Platanos, Bananen, ja. Palmen, Kaffeebäume. Weiter unten kommen dann die Zitrusbäume, sehr große Zitrusplantagen. Sobald wir dann etwas tiefer runterkommen in die wärmere Gegend. Wir sind jetzt immer noch im Tierra Fría und fahren jetzt langsam runter zu Tierra Caliente.
Okay. Wir fahren also vom sogenannten kalten Land ins warme Land, verlassen also die kühleren Höhenlagen und begeben uns weiter in die Wärme.
Hier wohnen hauptsächlich Bauern, die leben vom Kaffeeanbau. Haben auch gewisse Mangobäume, Zitrusbäume, alles was wächst, wird hier angebaut und auf dem lokalen Markt verkauft. Es sind alles kleine, farbige Häuser. Heute ist natürlich noch Halloween-Sonntag, das heißt, gewisse Kinder sind vermutlich noch verkleidet und die Leute genießen das Wochenende.
Das letzte Stück der Straße zu Noels Finca wird gerade asphaltiert, deswegen packen wir im Auto um und nur die wichtigsten Sachen ein, denn wir werden das letzte Stück in der Hitze zu Fuß bewältigen.
Alles eingepackt, natürlich eine Flasche Aguardiente und etwas Wein.
Den haben wir gerade schon verköstigt bekommen. Denn
das gehört zu Kolumbien.
Genau, ich habe gehört, das gehört dazu, das macht man so.
Das macht man so. Man begrüßt seine Gäste eigentlich immer mit einem Shot Aguardiente. Mhm. Dann kommt man auch so etwas in das kolumbianische Fieber rein.
Nachdem wir also den typischen Schnaps getrunken haben, geht es los in Richtung Finca und Kaffeeplantagen. Unterwegs treffen wir immer wieder Nachbarn, die entweder allein oder mit Eseln unterwegs sind, die ebenfalls diesen Weg hier bestreiten. Und jedes Mal gibt es einen freudigen Austausch untereinander.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Tú vas abajo también, ¿no? Tú puedes pasar con ellos.
Yo sí paso, las mulas pasan mulas.
Ay, sí.
Wir laufen hoch und runter und die Aussicht ist hier auf dem Weg schon wirklich grandios.
Ah, wir sind angekommen. Ah, oh, gracias.
Maracuja. Oh. Frisch vom Garten. Das haben wir uns jetzt verdient, oder?
Auf jeden Fall.
Und dann gehen wir um die Ecke, wo ich zuerst den Pool entdecke, aber dann völlig überwältigt bin von der Aussicht dahinter. Es ist einer der schönsten Blicke, die ich in meinem Leben erleben durfte.
Und jetzt blicken wir hier auf das Tal, auf Hügel. Man kann in die Ferne schauen, aber fühlt sich gleichzeitig auch behütet. Du hast gerade gesagt, man ist mittendrin und das sind wir wirklich jetzt gerade. Magst du noch mal ein bisschen beschreiben, was wir hier alles sehen, was wächst hier?
Ja, also wir sehen jetzt hier viele Bananenbäume, Platanos, Yucca, Papayas, circa. Wir haben jetzt das Land geht bis ganz unten, das sieht man von hier gar nicht. So in 3/4 Stunden ist man unten an einem wunderschönen romantischen Fluss. Mhm. Da kann man auch schön baden in den Felsen drin und so. Und dann geht es von hier, von der Finca aufwärts bis auf den Hügel. Das sind, ich glaube, es sind etwa 10 Hektar. Und wir haben 300 Mangobäume, circa 400 Limettenbäume, unzählige Platanos und Bananen, natürlich extrem viel Kaffee, etwa 15.000 Kaffeebäume.
Wow.
Wir haben vor 2 Jahren begonnen mit Kakao anpflanzen. Also wir haben jetzt auch so 1.000, 1.500 Kakaobäume. Und was immer irgendwo kommt, das alles, was ich irgendwo finde auf dem Weg an Fruchtbäumen oder anderen Bäumen oder auch einheimischen Bäumen, das versuchen wir zu pflanzen. Mhm. Also es ist wirklich eine Mischkultur und sehr tropisch angehaucht. Mhm. Also wir stehen jetzt eigentlich praktisch im kleinen Regenwald. Mhm. Mit der Aussicht ganz hinten sehen wir den Fluss Cauca in der Ebene.
Und hinter dem Fluss sieht man imposante Hügel, die sich in den Himmel strecken.
Wie heißen die Hügel?
Farones.
Ich komme aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus.
Auf der linken Seite sehen wir jetzt gerade, wie wunderschön der Vollmond aufgeht. Mhm. Zuerst jetzt nachmittags um 5. Aber da geht schon der Vollmond auf über der Stadt Santa Barbara. Mhm. Die ist auf der Klippe oben gebaut. Da sehen wir noch so den hinteren Teil.
Ich frage Noel, wie er sich hier fühlt.
Wenn ich hier, also es ist immer so, wenn ich wieder hier runterkomme, dann fällt so alles weg, was du von Medellin und von der Schweiz und von allem hast. Da bist du einfach nur frei. Da genießt du nur die Natur, du hörst die Vögel, du hörst das Gezirpe, Du hast den blauen Himmel vor dir, die unendliche Natur. Es fällt so alles ab von dir. Du fühlst dich einfach frei. Für mich ist es eine Art von Freiheit, die ich hier empfinde. Und ich vergesse alles, was hinter mir liegt, und schaue nach vorne und schaue, ah, wie wunderschön. Und es lässt auch so sehr vieles vergessen. Es ist wirklich so ein Erholungspunkt auch. So. Unglaublich. Auch das erste Mal, wo ich hierher gekommen bin, da war kein Pool, da war alles Wiese. Da bin ich hierher gesessen und einfach nur in die Weite geschaut und geträumt und gedacht, wow, dieser Ort hat eine Magie. Es ist wirklich so mit viel Energie und ja, es ist sehr schwierig zu beschreiben. Man muss es erleben.
Und diese Magie, die fühle ich auf jeden Fall auch.
Du hast mir vorhin im Auto auf dem Weg hierhin erzählt, dass du auch super gerne reist und viel gereist bist schon und immer das Gefühl hattest, ich will wieder reisen, ich muss wieder reisen, und gar nicht so sehr dieses Gefühl von sich niederlassen hattest. Das hast du jetzt hier aber empfunden, oder? Wie war das?
Ja, das vielleicht irgendwie angekommen. Also in Kombination die Finca und Medellin. Dass vielleicht beides mir in Kombination und Kolumbien extrem gut gefallen hat. Und ich dann gedacht habe, hey, das wäre cool, wenn ich mir hier einen Wohnsitz aufbauen könnte für die Zukunft. Und aber hier war es zum ersten Mal so, dass ich nicht das Gefühl hatte, hey, jetzt muss ich am Freitag wieder meine Koffer packen und in den nächsten Flieger steigen. Sondern ich fühle mich angekommen. Kolumbien und speziell auch dieser Ort hat schon was mir das Gefühl gegeben hat, hey, du bist angekommen. Du willst hier sein.
Noel kommt gebürtig aus dem Züricher Oberland und baut sich nun hier in den Hügeln Antioquias etwas auf, um zu bleiben und um Gästen diesen Ort zu zeigen. Ich frage mich, wie es dazu kam, dass Noel ins Kaffeegeschäft einstieg.
Wir hatten das begonnen, dass wir nach und nach eigentlich alles, was wir hatten, mal etwas gepflegt haben, geschnitten haben, mal geschaut haben, was ist überhaupt der Bestand, wie viele Kaffeebäume haben wir, wie viele Mangobäume und Zitrusbäume, was könnten wir hier machen. Und so kam es dann dazu, dass wir auch den ersten Kaffee hier eigentlich geerntet haben und zum ersten Mal auch geröstet haben und dann probiert haben. Und was ich damals natürlich noch nicht wusste, ist, dass das wirklich mitten in einem Kaffeegebiet liegt und dass das ein hervorragender Qualität ist. Dass wir hier ein wunderbares Land haben, wo der Kaffee hervorragend gedeiht. Und durch das, dass das eben auch ältere Kaffeebäume sind, haben die viel mehr Bestand an Aromen als jetzt Jungbäume. Und da hatten wir dann auch extrem viel Glück, als wir dann zum ersten Mal unseren Kaffee auch von professionellen Leuten degustieren ließen und fanden heraus, hey, das ist ein Juwel.
Wie war das, als du das erste Mal deinen eigenen Kaffee getrunken hast?
Boah, das war überragend. Also ich hatte natürlich immer verglichen mit meiner Nespresso-Kapsel oder mit meinem Kaffee, den ich von der Schweiz her kannte, und dachte immer, es müsse ähnlich sein. Dann habe ich das in die Tasse getan und habe ihn aufgebrüht. Und zuallererst habe ich danach gedacht, ja komm, stopfe ich mal so eine Nespresso-Kapsel zuerst selbst mit diesem Kaffee. Und dann kam dieser Kaffee raus und dann dachte ich mir, wow. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass das funktionieren würde. Also ehrlich gesagt, das war eine riesen Überraschung. Aber ich muss auch gestehen, der erste Kaffee, da habe ich so viele Fehler gemacht und die Qualität war nicht die gleiche, wie sie heute ist. Aber schon damals schmeckte es wie Kaffee. Also wirklich wie ein Spitzenkaffee, den ich sonst irgendwo im Kaffeehaus getrunken habe. Und ich war überrascht. War überrascht und begeistert und dachte mir, wow, doch, da muss ich mehr darüber erfahren, das muss ich lernen, da will ich einfach besser werden im Verstehen, wie Kaffee funktioniert, wie Kaffee angebaut wird und alles.
Ja, und dann hat er sich eben eingearbeitet in die Welt des Kaffees. auch mit Hilfe von Nikolai Fürst, den wir gleich noch hören werden. Für uns heißt es jetzt aber erst einmal kurz Pause machen und die Vorfreude auf den nächsten Tag genießen. Denn dann geht es zu den Kaffeebäumen. Während sich der Abend über die Hügel legt, hören Camille und ich den Grillen zu und planen die nächsten Tage, bis es schließlich anfängt zu regnen und wir glücklich ins Bett fallen. Am nächsten Morgen machen Camille und ich uns mit Noel und seinen Mitarbeitern auf den Weg. Auf den Weg zu den Kaffeebäumen. Vorbei an unzähligen Fruchtbäumen, wir ernten Yucca zwischendurch und zu jedem Baum kann Noel mir irgendetwas anderes erzählen. Ich liebe die Geräusche, die Gerüche, die Früchte, die Aussicht, das Grün. Ja, ihr hört schon, ich bin begeistert. So, jetzt stehen wir hier vor einem ganz besonderen Baum, auf den ich persönlich schon ganz gespannt bin. Und zwar stehen wir vor dem Kaffeebaum. Und vor welchem Kaffeebaum stehen wir denn jetzt hier gerade?
Das ist ein Arabica-Kaffeebaum. Das ist eine alte Sorte. Du siehst auch hier wieder am Strunk, der wurde schon zweimal zurückgeschnitten. Das heißt, wir sind jetzt schon fast am Ende der Ernte für das Halbjahr. Mhm. Das Spannende ist ja hier, dass wir zweimal ernten können in Kolumbien. Mhm. Das bedeutet, einmal ernten wir eigentlich von Juli bis Oktober und dann wieder von Januar bis März. Mhm. Das heißt, jetzt nehmen wir die reifen Früchte ab. Mhm. Und mit den reifen Früchten nehmen wir zum Beispiel auch diese vertrockneten ab, mhm, wie du hier siehst.
Woran kann man erkennen, dass die reif sind?
Dass die ganz rot sind, dunkelrot, fast weinrot. Mhm. Und du kannst gerne auch mal eine probieren.
Die sind, die kann man einfach essen? Hm?
Das Fruchtfleisch, nimm mal den da.
Ja. Kann man die komplett essen? Hm?
Nur das Fruchtfleisch? Mhm. Das ist süß. Und dann siehst du, kommen zwei Kaffeekerne zum Vorschein. Mhm. An gewissen Bäumen siehst du auch Ameisen hochklettern. Ja. Und das ist ein natürlicher Feind von dem Brokkas. Das, mhm, heißt, wir, klar, teilweise sind die am meisten mühsam, weil sie gewisse Pflanzen essen, aber jetzt hier für den Kaffee sind sie sehr wichtig, mhm, weil die fressen die Schädlinge weg. Mhm. Und übrigens auch.
Also wir freuen uns über Ameisen.
Wir freuen uns über Ameisen am richtigen Ort.
Ja, das stimmt.
Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass eben diese Synergie, Symbiose zwischen den Schädlingsbekämpfern, da wir ja nicht spritzen und so weiter, mhm, gibt es einfach verschiedene Sachen zu befolgen. Mhm. Eben, wir müssen laufen, die Trockenen auch abnehmen oder die befallenen, mhm, Kirschen und wir lassen zu, dass Vögel, Wespen und auch Ameisen die, mhm, Schädlinge selbst bekämpfen.
Das ist so spannend. Und hier sehen wir jetzt noch einige Grüne, das heißt, die sind noch nicht so weit und dann kommen die,
genau,
Gelben
und
da sind Rote.
Und dann die Roten, mhm, ab dem, dass sie dann so wirklich dunkelrot sind, mhm, können wir sie abnehmen. Okay. Das sind jetzt die letzten von dieser Saison.
Ja.
Und du siehst auch hier wieder, sie leben in Synergie, in Symbiose mit, mhm, dem Mangobaum. Das heißt, der Mangobaum oder auch da oben der Platanos, die geben, mhm, wirklich Schatten, mhm, Teilschatten an die Kaffeebäume.
Mhm. Super, und die werden alle von Hand gepflückt?
Alles
oder wie
von
läuft
Hand,
das?
Wir haben keine Maschinen, ja. Da musst du von Hand ran. Unbedingt wichtig, auch wenn du die Kaffeekirsche pflückst, dann musst du die Kaffeekirsche eigentlich auch immer ohne Stiel. Der kleine Stiel darf nicht dranbleiben, weil an diesem Stiel blüht dann wieder eine neue Kaffeeblume. Okay. Und dann entsteht wieder eine neue Kaffeekirsche.
Also an der gleichen Stelle entsteht dann eine Blüte hinten.
Genau. Also schon in 2 Monaten sehen wir diesen Baum in Weiß.
Oh,
und dann, wenn man das Glück hat und man ist hier in diesen Nächten, dann schmeckt es überall nach Jasmin.
Oh.
Das ist ein ganz feiner Jasminduft, der sich so über die Umgebung legt.
Ja.
Speziell auch am Abend schmeckt das wunderbar. Wunderschöner Geruch.
Ist das eine deiner liebsten Zeiten?
Ja, das ist so. Das ist eine, ich glaube, dass die, ja, die Blütezeit ist unglaublich schön, ja.
Ich frage, wann die Bäume ungefähr in Blüte stehen.
Jeder Baum hat etwas eine andere Blütezeit. Hier sehen wir jetzt, hier siehst du vielleicht schon, hier sind die, die Dings bereits abgenommen, die Kirschen. Und da kommt jetzt eine kleine Knospe und diese Knospe, die wird blühen in circa 2-3 Wochen. Das heißt, die ersten Bäume hier werden schon in 2-3 Wochen blüten und ich denke, so in einem Monat wird hier alles weiß sein.
Also es passiert alles gleichzeitig, dass man reife Früchte hat und gleichzeitig auch Blüten an einem Baum.
Absolut, also hier an diesem Baum siehst du, dass auch hier oben überall kommen neue Knospen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo man die letzten Kirschen abnimmt, beginnt er schon wieder zu blühen. Mhm. Also das ist eine... Und es ist ein Turnus, weil wir ja zwei Ernten haben, also das ganze Jahr hindurch kannst du Kaffeekirschen pflücken.
Und vom Kaffeekirschen pflücken geht es nun zu diesem Geräusch hier. Dieses Geräusch entsteht beim sogenannten Kappen. Kaffees werden unter standardisierten Bedingungen verkostet, also nach Duft, Aroma, Säure, Körper und Nachgeschmack bewertet, um ihre Qualität vergleichen zu können. Und dieses Geräusch entsteht, wenn beim Kappen kräftig geschlürft wird. Eine bestimmte Technik, um verschiedene Aromen besser herausschmecken zu können. Ja, und dabei haben wir jetzt auch gleich einen Ortswechsel vorgenommen. Wir sind nämlich jetzt in der Rösterei, wo Noels Kaffeebohnen geröstet werden.
Wir stehen hier nicht alleine. Mit wem stehen wir denn hier überhaupt?
Mit Nicolai Fürst von Desarrolladores de Café.
Nicolai ist Kaffeeunternehmer hier in Medellin und er begleitet und unterstützt Produzenten wie Noel mit seinem Nobo-Kaffee. Zum Beispiel mit Kursen und Bootcamps, ist Autor eines Buches über Kaffeeröstung und neben anderen Auszeichnungen wurde er 2019 zum deutschen Cup-Tasting-Meister gekürt.
Wir sind hier zu einem Besuch und jetzt habt ihr gerade schon ganz viele Prozesse hier gemacht, die ich gar nicht so richtig mitbekommen habe. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz in Etappen sagen, womit habt ihr angefangen, was kam danach und wo stehen wir jetzt hier?
Okay, wir haben angefangen mit, wir bekommen den Kaffee geliefert in Parchment, trocken meistens hoffentlich, manchmal nicht, dann müssen wir ihn in unserer Lagerhalle fertig trocknen. Dann wird der Kaffee geschält, beim Schälen kommt nicht nur die Schale weg, sondern er wird geschält, dann geht er über ein Sieb, das nochmal die Größe sortiert, das heißt Mayas auf Spanisch oder Screen Size auf Englisch. Dann geht er durch den elektronischen Farbsortierer, der den Großteil der Defekte schon mal vorsortiert. Und alle guten Kaffees werden nochmal händisch nachsortiert. Nach dem Nachsortieren wäre der Kaffee fertig zum Exportieren. Wir haben ihn jetzt probegeröstet, haben ihn verkostet und stehen hier am Verkostungstisch.
Und wie sieht dieser Verkostungstisch aus?
Das ist ein Tisch, der ist, glaube ich, der höchste Verkostungstisch in Kolumbien. Der ist meistens so 1,10 Meter, hier ist er so 1,20, 1,25 hoch.
Also ich sehe sehr klein aus daneben.
Nee, wir hatten schon Leute, die haben Paletten gebraucht, um hochzukommen zum Riechen bei Cupping-Kursen.
Das war bei mir gerade auf Nasenhöhe. Ja,
das ist perfekt.
Also es ist eigentlich perfekt, ich kann einfach nur so dran vorbeigehen, fertig.
Das ist die Idee. Genau, das ist ein hoher Tisch, der ist lang. Da stehen gerade ein paar Tassen drauf und Buchstaben. Die Buchstaben, jeder Buchstabe repräsentiert einen Kaffee, damit wir nicht wissen, so, ah, das ist der Kaffee von Noel. Geschmacklich können wir die manchmal erkennen, sollten wir sie erkennen, wenn wir die Kaffees kennen. Wir rösten aber nicht nur unsere Kaffees, sondern auch eben Kaffees von anderen Kunden und machen dann eine möglichst objektive Qualitätskontrolle.
Und die lief jetzt in mehreren Levels ab, also es sind verschiedene Sachen passiert. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären?
Ganz kurz zusammengefasst, der Kaffee wird zuerst abgewogen, 12 Gramm pro Schale, da passen so 215, 220 Gramm Wasser da noch drauf. Dann riechen wir erstmal an dem gemahlenen Kaffeemehl, das heißt Geruch oder Fragrance. Dann schreiben wir uns auf, wonach riecht der Kaffee. Dann gießen wir kochendes Wasser auf, das ist hier so bei 94 Grad. Dann riechen wir im Kaffee und schreiben uns auf, wie ist das Aroma, also der infusionierte Kaffee mit Wasser. Nach 5 Minuten wird die Kruste gebrochen, oben schwimmt nämlich das Kaffeemehl. Der Teil, der dann sich nicht absetzt, der wird mit 2 Löffeln abgeschöpft und dann wird der Kaffee heiß, warm und kalt probiert und das dauert alles ungefähr 25 Minuten, bis wir ihn dreimal probiert haben und 2 bis 3 Mal dran gerochen haben. Und dann schreiben wir uns auf und ein geübter Kaffeesommelier oder Kappa, der kann dann Qualität festlegen. So, ist der Kaffee gut? Ist der Kaffee schlecht? Hat der Kaffee ein Problem? Hat er keins?
Ja, und da kommt das Schlürfen dann ins Spiel.
Je lauter man schlürft, bedeutet nicht automatisch, dass es besser ist, aber desto öfter hat man schon gekappt, weil das Schlürfen kommt vom Zwerchfell und das Zwerchfell ist ein Muskel. Wenn ihr jetzt einmal im Monat kappen, ist es anders, als wenn ihr fast jeden Tag unter der Woche kappen. Und dann wird eben der Muskel stärker und das Spray wird kräftiger. Und dann kann man auch tatsächlich mehr wahrnehmen. Das ist zum Beispiel auch eine Einladung an Leute, so, wenn du mir nicht glaubst, nimm dir einen Löffel, trink einmal vom Löffel oder aus einer Tasse und einmal schlürfst du und dann merkst du schon so, aha, da passiert was. Die Säure ist anders, die Aromen sind anders. Vielleicht ist es schwierig zu beschreiben.
Um den Kaffee dann beim Kappen zu beurteilen, braucht man ein bisschen Übung.
Und dann irgendwann versteht man so, wenn man mit Leuten übt, die viel Ahnung von Kaffee haben, die fangen dann an, dich so ein bisschen zu leiten. Und da passiert was und das heißt sensorisches Gedächtnis. Das wird da quasi aufgeweckt. Wenn du an einem Kaffee riechst, der sehr blumig riecht, riecht er für dich erstmal nach Kaffee. Aber wenn jemand zu dir sagt, hey, pass auf, der riecht auch nach Blumen, dann so, aha, sagt das Gehirn und fängt an zu suchen. Blumen, okay, verstehe ich. Und da fängt man quasi an, mit möglichst sehr unterschiedlichen Kaffees sich erstmal so langsam zu sensibilisieren. Und dann Stück für Stück wird eben dieses Gedächtnis trainiert.
Und dann geht's ans Eingemachte.
Okay, so, jetzt sind wir dran.
Jetzt wird mal Kaffee so richtig probiert. Und zwar, wir nehmen den Löffel, tauchen ihn in ein Wasserglas, spülen ihn quasi nach jeder Tasse ab. Und ohne den Kaffee umzurühren, tauchen wir oberflächlich ein, nehmen, Kinn nach unten und dann so tun, als würde uns keiner zuhören und wir schlürfen, als wäre es eine heiße Suppe. Am Anfang klingt es vermutlich eher so. Solange du nicht hustest, läuft es. Okay. Probieren wir mal.
I try. Erst ins Wasser. Die Löffel sind auch ganz besonders, ne? Die sind
genau,
so ein bisschen tiefer.
Genau, das sind runde Löffel, ein bisschen tiefer.
Etwas abschöpfen von oben, genau. Ohne umzurühren.
Ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Bei den ersten Versuchen fällt es mir noch schwer, den Geschmack in Worte zu fassen, aber ab der dritten Tasse ungefähr bin ich eingetaucht in die faszinierende Kaffeewelt.
Mmh. Bitterer.
Bitterer.
Bisschen tabakmäßiger.
Sehr gut.
Mhm.
Das ist gut.
Und dann?
Das ist doch jetzt deiner.
Also den hast du auch schon probiert.
Das ist dein Chimba, ne?
Genau. Super.
Ha.
Sehr alkoholisch, dunkle Schokolade, kräftig.
Die Schokolade schmeckt man raus. Am Ende vor allem, im Nachgeschmack. Ne?
Schweizer halt, ne?
Ja, und damit endet der erste Teil unserer Reise. Bogotá, der Monserrate, die Radtour durch La Candelaria, der Palo Quemao Markt, die Abuela und die Kaffeewelt in Medellín haben mich sehr beeindruckt. Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, nach Kolumbien zu reisen, Edelweiss fliegt euch von Oktober bis März von Zürich direkt nach Bogotá und auch weiter nach Cartagena. Cartagena ist auch ein guter Stichpunkt, denn in unserer nächsten Folge unterhalten wir uns nicht nur, wie schon angekündigt, mit dem Musiker Loco Escrito über seine zwei Heimaten, die Schweiz und Medellin, sondern wir reisen auch nach Cartagena, wo wir eine Bootsfahrt durch die Mangroven unternehmen, uns im Fischernetz werfen versuchen, über das Leben dort erfahren und eintauchen in die Stadt und ihre Musik. Bleibt also gespannt und bis zur nächsten Folge.